Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Delegierte, wenn wir uns heute hier in Offenburg treffen, dann stellen wir fest, die Lage für die FDP ist schwierig, die Umfragewerte sind schlecht, die Stimmung ist gedrückt und das nach einem mit im Bund 14,6% und Baden-Württemberg 18,8% grandiosen Ergebnis bei der Bundestagswahl. Und da stellen wir uns die Frage, was ist passiert? Es sind hohe Erwartungen gestellt worden. Wir haben hohe Erwartungen gehabt an uns selbst, aber auch die Bürgerinnen und Bürger haben hohe Erwartungen an uns gehabt, eine Erwartung an einen Politikwechsel. Wir haben zwar einen schnellen Start hingelegt mit dieser neuen Koalition und der neuen Bundesregierung, aber gleich darauf zeigte sich, dass die CDU sich verändert hat und dass sie sich gedanklich viel zäher aus der früheren Koalition verabschiedete als erwartet. Und dazu kam, dass Fehler gemacht worden sind, dass wir zentrale Projekte aus falscher Rücksichtnahme auf die Wahl in Nordrhein-Westfalen nicht entschieden genug angepackt haben, beispielsweise in der Gesundheits- und in der Energiepolitik. Dazu kam, dass wir zu lange Reaktionszeiten hatten auf veränderte Rahmenbedingungen. Und es kam dazu, und das halte ich für zentral, wir haben zwar sehr vieles auf den Weg gebracht, sehr vieles in dieser Koalition auch bereits beschlossen, aber wir haben dann nicht etwa mit Kritik aus der Opposition zu kämpfen gehabt, sondern mit Kritik aus den eigenen Reihen. Immer wieder dieselben haben anschließend die Dinge in Frage gestellt. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist natürlich verheerend. Damit überzeugt man niemanden. Das gibt ein zerstrittenes Erscheinungsbild. So werden Erfolge zerredet. Nur wer steht, nur wer Entscheidungen vertritt, kann andere überzeugen und mitnehmen. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass es zwischenzeitlich in Berlin alle kapiert haben. Und deswegen ist die erste Konsequenz Schluss mit der Streiterei. Das ist die Voraussetzung für den Erfolg. Und dazu kommt, dass es selten eine so große Diskrepanz gab zwischen Erreichtem und öffentlicher Darstellung. Und weil das so groß ist, weil diese Diskrepanz besteht, haben wir vor allen Dingen ein emotionales Problem. Es ist das Gefühl, ein diffuses Gefühl, dass der Politikwechsel nicht kommt, dass wir nicht genügend für unsere Überzeugungen eintreten, dass wir nicht genügend für das kämpfen, was wir vor der Wahl gesagt haben. Und dieses emotionale Problem ist weit schwieriger zu beheben als die inhaltlichen Diskussionen. Denn bei den inhaltlichen Fragen kann man argumentieren. Bei diesen emotionalen Diskussionen, glaube ich, braucht man Zeit. Wir brauchen Zeit, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen, das wir verloren haben, wieder zurückzugewinnen. Und ich weiß, dass Sie, die Delegierten, dass die Mitglieder vor Ort, die für diese Partei stehen, dass sie es im Augenblick abkriegen, jeden Tag, dass sie diejenigen sind, die angesprochen werden, die diese Sachen erklären müssen, die oft genug selber Fragen haben. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich Ihnen an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Ein Dankeschön dafür, dass Sie in einer so schwierigen Situation zu Ihrer FDP stehen, dass Sie in einer so schwierigen Situation zusammenhalten, erklären, zusammenstehen, Geschlossenheit signalisieren und immer wieder deutlich machen, dass wir es gemeinsam packen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin stolz darauf, dass diese Partei so reagiert, wie sie reagiert und dass wir vor Ort in den allermeisten Wahlkreisen für die Landtagswahl zwischenzeitlich hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten nominiert haben. Ich sage dieser Partei, wir haben verstanden, dass sich etwas ändern muss und ich danke Ihnen, dass Sie uns auf dem Weg begleiten und unterstützen und für die liberale Idee weiter einstehen. Wir haben zwischenzeitlich eine Klausursitzung der Partei und auch der Fraktion gehabt. Wir haben eine Lage analysiert. Aber ich will Ihnen auch sagen, manches, was anfangs als wenig gelungen oder als Fehler benannt wurde, ändert sich vielleicht auch zum Vorteil. Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen. Das erste Beispiel, die Wehrpflichtverkürzung auf 6 Monate. Was habe ich nicht alles zu hören bekommen, auch aus Reihen der Partei? Das sei halbherzig, wir hätten die Aussetzung gewollt. Ich habe das persönlich verhandelt, meine Damen und Herren. Und ich habe es deshalb verhandelt, weil ich der Meinung war, wenn wir es schaffen, die Wehrpflicht auf 6 Monate zu drücken, und das ist zwischenzeitlich im Gesetzblatt, wenn wir es schaffen, dann wird das auf eine Rutschbahn kommen. Und Sie können an der Diskussion in der CDU/CSU entnehmen, dass wir erstmals eine reelle Chance haben, vielleicht noch in dieser Legislaturperiode die Aussetzung der Wehrpflicht, für die wir so lange gekämpft haben, zu erreichen. Ich finde, meine Damen und Herren, das ist ein Erfolg. Und was habe ich nicht alles zu hören bekommen, als ich in der Partei unterwegs war, vor Ort? Wir hätten nicht dieses Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nehmen dürfen. Dirk Niebel, meine Damen und Herren, hat einen verdammt harten Start gehabt. Aber er kämpft und er traut sich, heiße Eisen anzufassen. Er führt im Augenblick drei Organisationen der technischen Zusammenarbeit zusammen zu einer Organisation. Daran ist seine Vorgängerin in 11 Kabinettsjahren gescheitert. Das muss man doch mal zur Kenntnis nehmen. Es zeigt, dass man aus einer schwierigen Situation auch etwas machen kann. Wir sollten nicht immer nur das betonen, was nicht gut gelaufen ist, sondern anpacken, die Situation ändern. Es geht, meine Damen und Herren, Dirk Niebel ist das lebende Beispiel dafür. Natürlich in der Analyse klar gesagt, was sich ändern muss. Wir haben Schlüsse daraus gezogen. Das Erste, wir müssen Handlungsfähigkeit beweisen, und das werden wir im zweiten Halbjahr tun nach der Sommerpause, indem wir die Entscheidungen treffen in der Gesundheitspolitik, beim Sparpaket, in der Energiepolitik und auch bei der Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils zu Hartz IV bei den Bildungsleistungen für Kinder. Aber wir sind genauso überzeugt, wir brauchen auch eine Neujustierung der politischen Inhalte. Wir werden die Verengung in der öffentlichen Wahrnehmung auf das Thema Steuer beenden. Und wir haben eine neue Prioritätensetzung gemacht. Das bedeutet nicht, dass das, was wir wollen, nämlich eine Entlastung der Mitte der Gesellschaft und eine Vereinfachung des Steuersystems, deshalb nicht mehr kommen wird. Es bedeutet, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir es nach hinten geschoben haben in der Prioritätenliste, dass wir aber anpeilen, das in dieser Legislaturperiode noch umzusetzen. Und wir müssen deutlich machen, dass wir ein breites Portfolio haben im Bereich der Wirtschaftspolitik, Arbeitsplätze, soziale Sicherungssysteme, auch im Bereich der Umweltpolitik. Das ist ein großes Gebiet, in dem wir unglaublich viel beitragen können. Aber eben auch in der Bildungspolitik, die für uns zentral war, auch schon im Bundestagswahlkampf. Und genauso, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei den Bürgerrechten. Und wir werden jetzt dafür sorgen, dass diese Themengebiete stärker in die Öffentlichkeit getragen werden, dass die FDP in der vollen Breite ihrer Themen auch wieder wahrgenommen wird. Und wir brauchen auch Antworten auf neue Herausforderungen, beispielsweise beim Thema Eurokrise oder wenn wir im Bereich Internet sehen, was sich rasant entwickelt. Da gibt es ein Thema für Liberale, nämlich die Frage von Datenschutz und Bürgerrechten im Internet, mit der sich dieser Parteitag hier auch beschäftigt. Wir brauchen auf diese neuen Herausforderungen neue Antworten. Wir müssen auf neue Situationen flexibel reagieren. Aber das bedeutet nicht etwa, dass wir unseren Kompass ändern. Unser Kompass ist klar. Unser Markenkern bleibt die Freiheit. Wir sind die einzige Partei in Deutschland, die einzige Partei der Freiheit in Deutschland. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird auch zukünftig für unsere Politik die Richtschnur bleiben. Wir werden eine bessere Kommunikation auf den Weg bringen. Es wird im Herbst landesweit Regionalkonferenzen geben der FDP Baden-Württemberg. Wir werden mehrere Kreisvorsitzendenkonferenzen bundesweit durchführen. Wir werden die Lage besprechen und dann Veränderungen konsequent umsetzen. Wir haben auch eine Chance, meine Damen und Herren, durch das auf den Weg gebrachte Grundsatzprogramm. Wir haben jetzt die Grundsatzkommission eingesetzt und dieser Landesverband kann stolz darauf sein. Wir haben den Antrag gestellt zu einem Zeitpunkt, als kein anderer daran gedacht hat und haben diese Diskussion auf den Weg gebracht. Und es gibt 4 Mitglieder aus Baden-Württemberg, die dieser Kommission angehören werden. Pascal Kober, Michael Link, Michael Theurer und Florian Tonka, die dafür sorgen werden, dass unsere Ideen in diesem Grundsatz Programm verankert werden. Der eine oder andere von Ihnen weiß, dass ich früher einmal Fußball gespielt habe. Ja, noch nicht mal schlecht. Als Libero, das gibt es heute nicht mehr, ganz zentrale Position. Torfrau konnte sich immer auf mich verlassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer die Fußball-WM beobachtet hat, und ich habe das intensiv getan, der kann vom Fußball lernen. Wir können als FDP vom Fußball lernen und auch als Koalition, dass man mit Mannschaftsgeist etwas erreichen kann, dass man in die Offensive gehen muss und dass man nach Möglichkeit aufs gegnerische Tor schießt. Politik übersetzt. Wenn wir eigene Erfolge rausstellen, und das müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten stärker tun, dann ist das, liebe Delegierte, nicht etwa irgendeine Schönrederei dessen, was nicht funktioniert, sondern ist eine Faktendarstellung. Und ich sehe als großes Problem an, dass zwischenzeitlich in weiten Teilen der Bevölkerung, der Opposition und den Medien 1:1 geglaubt wird. Das kann so nicht bleiben. Wir müssen da offensiver werden und wir haben auch allen Grund dazu, meine Damen und Herren. Wir müssen unsere Position vertreten. Die Bilanz muss man nicht verstecken. Man kann sich damit sehen lassen. Wenn wir unsere Erfolge nicht selbst immer wieder verkaufen, tut es kein anderer für uns. Das muss uns klar sein. Und deshalb werden wir entschlossen, solide, seriös arbeiten. Wir werden das Vertrauen wieder gewinnen. Aber auch Selbstbewusstsein, das zu vermitteln. Meine Damen und Herren, ich weiß, das wird hart, aber es ist zu schaffen. Und das zeigt auch die Situation im Augenblick in der Partei. Ja, es gibt Kritik aus der Partei. Ja, es gibt auch Mitglieder dieser Partei, die unsere Partei verlassen haben. Das tut uns weh. Aber wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass wir im ersten Halbjahr dieses Jahres bereits 300 Mitglieder neu aufgenommen haben und weitere 80 Aufnahmeanträge in der Geschäftsstelle liegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir kämpfen, wenn wir unsere Position vertreten, wenn wir bereit sind, nach draußen richtig zu kommunizieren, dann werden wir Menschen erreichen, die auch in Zukunft mit uns für Freiheit streiten. Die Situation anschaut, dann reden hier in Deutschland alle darüber, was nicht funktioniert. Um uns rum in den anderen Ländern fragen sich alle, wie Deutschland das macht. Wir haben die Wirtschaftskrise relativ unbeschadet überstanden im Vergleich zu anderen Ländern. Die Arbeitslosenquote war noch nie so niedrig, ist jetzt wieder so niedrig wie 92, also seit Jahren nicht mehr so gut. Wir haben eine gute Wachstumsprognose und wir haben Preisstabilität. Und wenn wir uns die Lage anschauen in Baden-Württemberg, dann haben wir hier die höchste Beschäftigungsquote aller Bundesländer. Wir haben hier die höchste Aufwendung von Forschung und Entwicklung deutschlandweit. Der Innovationsindex in Baden-Württemberg ist sogar europaweit führend. Das heißt, wir haben die höchste Innovationskraft. Die Anmeldung von Patenten in Baden-Württemberg ist am höchsten im ganzen Bund. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat natürlich damit zu tun, dass wir hier erfolgreiche Unternehmen haben, die sich in der Krise auch bemüht haben, sich neu aufzustellen. die umstrukturiert haben. Und es hängt zusammen mit tüchtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aber es hängt auch zusammen mit politischen Rahmenbedingungen, die wir setzen. Und in Baden-Württemberg machen wir eben seit Jahren, und das zeigt sich auch mit Ernst Pfister, eine mittelstandsorientierte Wirtschaftspolitik. Mit den Innovationsgutscheinen haben wir einen Impuls gesetzt, dass auch in dem mittelständischen Bereich Innovation erfolgen kann. Das zeigt sich jetzt an den Zahlen, meine Damen und Herren. Und das zeigt auch, dass man mit liberaler Politik etwas für dieses Land erreichen kann. Und es hat auch etwas zu tun mit der Politik im Bund. Wir haben Bremsen für Wachstum und Beschäftigung gelöst mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Wir haben zum 1. Januar diesen Jahres die Familien entlastet um 4,6 Milliarden Euro. Wir haben bei der Unternehmenssteuer, wie wir es im Wahlkampf versprochen haben, Änderungen vorgenommen zugunsten der mittelständischen Betriebe. Und wir haben bei der Erbschaftssteuer die gröbsten Probleme beseitigt. Das ist doch nicht nichts. Und ich zitiere einen Unternehmer, das hat mir Uli Rühlke erzählt, der bei einem mittelständischen Betrieb zu Besuch war und eigentlich damit gerechnet hat, dass er jetzt Kritik bekommt. Und völlig überrascht war, dass dieser Unternehmer ihm gesagt hat, Herr Rühlke, das, was die FDP für die Betriebe bei der Erbschaftssteuer erreicht hat, dass diese Betriebe besser weitergegeben werden können. Sie können jeden Mist der Welt bauen, für mich reicht das, um sie wiederzuwählen. Das ist völlig klar, sehen nicht alle so. Aber wir sollten offensiv vertreten, dass wir zum 1.1. diesen Jahres 24 Milliarden Euro Entlastung auf den Weg gebracht haben. Erstmals seit langem ist eine Bundesregierung nicht mehr mit Steuererhöhungen, sondern mit Steuersenkungen gestartet. Wir haben hier Entlastungen statt Belastungen auf den Weg gebracht. Und das macht sich bemerkbar. Der Steuerzahlertag 2009 war am 15. Juli. Der Steuerzahlertag 2010 war am 4. Juli, also einige Tage früher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt, dass die Menschen jetzt in diesem Land nach kurzer Regierungszeit der FDP schon weniger lang für den Staat und mehr für sich arbeiten. Das ist ein Erfolg und das hätte es ohne die FDP nicht gegeben. Wahlkampf immer wieder deutlich gemacht, dass wir uns für den Mittelstand einsetzen, dass wir gegen Wettbewerbsverzerrungen sind. Wir haben immer wieder gesagt, es kann nicht sein, dass zu den großen Betrieben die Bundeskanzlerin kommt und zu den kleinen Betrieben der Insolvenzverwalter. Und während andere Opel am liebsten das Geld hinterhergetragen hätten, hat Rainer Brüderle nach den geltenden Kriterien geprüft und durchgesetzt, dass hier kein Geld fließt. Und meine Damen und Herren, es hat sich in kurzer Zeit als richtig erwiesen. Nämlich wenige Tage später hat GM erklärt, dass sie das Geld überhaupt nicht bräuchten. Das zeigt ja, dass da gepokert wurde und dass wir richtig lagen. Aber was das sagt, ist ein starkes Signal an den Mittelstand. Die FDP in dieser Bundesregierung kämpft gegen Wettbewerbsverzerrung. Wir sind der Anwalt für die vielen tausend Arbeits- und Ausbildungsplätze im Mittelstand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Entscheidung, die da getroffen wurde, die hätte es ohne die FDP so nie gegeben. Und jetzt ordnen wir das mal politisch ein. Wir haben Wort gehalten. Und jetzt blicken wir mal nach NRW. Da ist gerade diese Woche eine Ministerpräsidentin gewählt worden, Frau Kraft. Die hat in der Bild am Sonntag am 23.05. erklärt, zur Frage nach einem Minderheitenkabinett, ich zitiere, ich bin für Harakiri nicht zu haben. Dafür liegt mir dieses Land zu sehr am Herzen. Zitat Ende. Und Herr Gabriel hat das flankiert am 18.06. Also alles nicht von lange her, sondern gerade kürzlich erst gesagt. Herr Gabriel sagte, ich zitiere, mit den Linken in Nordrhein-Westfalen kann man keine Politik machen. Das haben wir vor der Wahl gesagt und das gilt auch nach der Wahl. Zitat Ende. Wir stellen fest, wenige Wochen danach ist Frau Graff Ministerpräsidentin einer Minderheitenregierung. Sie setzt auf die Linken als Mehrheitsbeschaffer. Meine Damen und Herren, wenn irgendwo das Wort Wortbruch angezeigt ist, dann an dieser Stelle. Und das Signal ist doch klar. Rot-Grün hat in Nordrhein-Westfalen den Startschuss für ein Linksbündnis gegeben, nach Möglichkeit auch auf Bundesebene. Und das müssen wir in anderen Ländern und das müssen wir auch im Bund 2013 verhindern. Die Sozialisten haben immer erst die Wirtschaft verstaatlicht, anschließend das Denken und am Schluss landeten Andersdenkende im Gefängnis. Das war immer so, auf der ganzen Welt in 100 Jahren. Und deswegen war die DDR nicht etwa die schlechte Umsetzung einer guten Idee, sondern der Sozialismus ist eine schlechte Idee. Und wir haben doch nicht jahrelang für die deutsche Einheit gekämpft, dass Sozialisten und Kommunisten in Deutschland wieder was zu sagen haben. Es ist eben nicht egal, wer regiert. Es macht einen großen Unterschied. Und wir werden weiter für die Freiheit in Deutschland kämpfen. Schon in der Bundesregierung beim Thema Bürgerrechte. Wie haben wir kritisch verfolgt, dass in den letzten Jahren unter Rot-Grün und Schwarz-Rot immer mehr Bürgerrechte mit dem Hinweis auf Terrorismusbekämpfung eingeschränkt wurden. Das ist nicht hinnehmbar. Wir haben deshalb gesagt, wir wollen SWIFT, dieses Abkommen zwischen USA und EU zu den Bankdaten, so nicht akzeptieren. Es gab einen langen Prozess. Das EU-Parlament, mit dem wir gut zusammengearbeitet haben, unsere Fraktion im Europäischen Parlament, Michael Theurer an dieser Stelle genannt, herzlichen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit an dieser Stelle. Und wir haben in einer Situation, in der wir viele andere Länder brauchen, die auch in die gleiche Richtung mitziehen und indem wir das Europäische Parlament brauchen, zwar nicht alles erreicht, was sich die FDP gewünscht hat, aber wir haben erreicht, dass es eine strikte Zweckbindung der Daten zur Terrorabwehr gibt, dass es eine Begrenzung der Datenweitergabe gibt und eben keinen Automatismus mehr. Und das betrifft sowohl die Inhalte als auch die Empfänger. Wir haben eine regelmäßige Überprüfung, ob Speicherung erforderlich ist, und die Rechte der Betroffenen wurden gestärkt. Das wären zentrale Forderungen der FDP, die jetzt umgesetzt sind in diesem neuen Abkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es hat sich gelohnt, für Bürgerrechte zu streiten. Und wir tun das gerade eben auch bei Elena. Sie wissen, es ist keine griechische Schönheit. Das ist der Zwang zum Melden der Entgeltdaten der Beschäftigten, und zwar monatlich an eine zentrale Stelle. Wir haben das immer kritisiert. Es wurde versprochen den Betrieben, das seien geringere Kosten und weniger Bürokratie. Das Gegenteil ist eingetreten, es sind höhere Kosten und mehr Bürokratie. Man muss nicht nur das Entgelt melden, wie angekündigt war, sondern beispielsweise auch Fehlzeiten, Beginn und Ende einer Fehlzeit. Warum eine Fehlzeit? Hat ein Mitarbeiter unentschuldigt gefehlt? Hat er wegen Streik gefehlt oder weil er seine Kinder betreuen musste? Meine Damen und Herren, das geht den Staat nichts an, das muss er auch nicht wissen und deshalb sind wir dagegen, dass das so weitergeht. Und als es damals eingeführt wurde, unter der alten Regierung, gab es einen einzigen standhaften Vermittlungsausschuss. Die Grünen im Übrigen, die jetzt rumzetern, die haben dem zugestimmt. Es gab einen einzigen Aufrechten im Vermittlungsausschuss, der dagegen gestimmt hat. Das war Uli Goll, das waren die Liberalen. Und jetzt haben wir in der Koalition eine Evaluierung verabredet, die derzeit gemacht wird. Es wird eine Entscheidung nach der Sommerpause geben. Aber für mich ist klar, dass es gar kein anderes Ergebnis geben kann, als dass Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis stehen. Und deswegen werden wir dafür sorgen, dass sich bei Elena genauso was ändert wie bei SWIFT. Auch hier werden wir durchsetzen, dass Bürgerrechte wieder stärker zum Tragen kommen. Und wir werden das weiter fortsetzen, auch bei weiteren Themen. Es ist ein Schwerpunkt der liberalen Arbeit. Wir wollen, dass die Menschen in diesem Land Freiheit haben und nicht vom Staat ständig gegängelt und überwacht werden. Und es gibt weitere dringliche Reformvorhaben, beispielsweise das Energiekonzept. Wir haben immer gesagt, es muss sicher, umweltfreundlich und bezahlbare Energieversorgung geben. Und bei umweltfreundlich haben wir viele in der Partei, die immer wieder dafür gekämpft haben, dass wir genau darauf auch achten. Und das tun wir auch weiter. Wir haben zum Beispiel festgelegt, dass die CO2-Reduzierung bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 1990 im Bund, dass wir 40% Reduzierung der CO2-Emissionen erreichen wollen. Das Land Baden-Württemberg hat in einer Koalitionsvereinbarung, die ein paar Jahre alt ist, entschieden, dass wir 32% erreichen wollen. Die frühere nordrhein-westfälische Landesregierung hatte 33% vorgesehen. Und die jetzige, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese ach so ökologische rot-grüne Minderheitenregierung in Nordrhein-Westfalen sieht gerade mal noch 25% CO2-Reduktion vor. Das zeigt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die ihre eigenen Wahlversprechen nicht ernst nehmen, dass sie sich um die Themen nicht kümmern. Und das werden wir diesen Leuten nicht durchgehen lassen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Energiekonzept jetzt bundesweit auf den Weg bringen. Und das oberste Ziel, was wir haben als FDP, ist, wir wollen das Zeitalter der erneuerbaren Energien erreichen. Dazu gehört, dass wir Förderung geben, dass aber Förderung an den Stellen, wo Überförderung war, auch mal zurückgenommen wird. Stichwort Subventionsabbau, auch das haben wir gemacht. Aber es geht eben auch um einen Energiemix. Und da bin ich nicht der Meinung, dass die Kohlekraftwerke zuerst abgeschaltet werden sollen. Ich bin der Auffassung, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Kohlekraftwerke endlich auch durch eine neue Generation ersetzt werden sollen, weil die alten Dreckschleudern sehr viel mehr CO2 emittieren als die neue Technik. Und es gibt viele Energieversorger, die Anträge gestellt haben auf den Bau von Kohlekraftwerken. Ich finde, wir sollten den technischen Fortschritt für den Klimaschutz nutzen. Ich halte das für ein wichtiges Thema und ich denke, wir sollten die Kohlekraftwerke nicht komplett aus dem Energiekonzept streichen. Die Hauptdiskussion geht um das Thema Kernenergie und Laufzeiten. Die Kernenergie ist aus unserer Sicht eine Übergangstechnologie. Und dabei bleiben wir auch. Und der Maßstab für den Betrieb von Kernkraftwerken ist aus unserer Sicht die Sicherheit. Wenn ein Kernkraftwerk den geltenden Sicherheitsbestimmungen entspricht, dann muss man es betreiben dürfen. Und wenn sie den geltenden Sicherheitsbestimmungen nicht entsprechen, meine Damen und Herren, dann müssen sie sofort vom Netz genommen werden. Das ist die Maßgabe, die wir haben. Und jetzt ruft hier Rudi Rentschler gerade dazwischen, und was ist mit dem Abfall? Ja, das ist eine gute Frage. Auch diese Frage gehen wir an. Wir sind gerade dabei, beim Thema Endlager weiterzukommen. Das hat die alte Koalition unter Rot-Grün begonnen, gestoppt, ein Moratorium verhängt. Diejenigen, die uns immer sagen, man könnte die Kernkraftwerke nicht weiter betreiben, weil die Frage der Endlagerung nicht gelöst ist, das sind diejenigen, die in jahrelanger Regierungstätigkeit nichts anderes getan haben, als eine Lösung zu verhindern und auf die lange Bank zu schieben, aus einem einzigen Grund, weil sie dafür sorgen wollten, dass sie weiter eine Begründung dafür haben, dass sie an ihrer Haltung festhalten können. Und auch das werden wir beenden. Auch hier werden wir eine Lösung finden. Und es geht natürlich auch in diesem Energiekonzept um neue Technologien, um Speichertechnologie. Die erneuerbaren Energien liegen eben nicht gleichmäßig vor. Und deswegen müssen wir mehr Fortschritte machen im Bereich der Speichertechnologie. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wenn es längere Laufzeiten für Kernkraftwerke gibt, und wir haben das immer gefordert im Wahlkampf und wir werden das jetzt verhandeln mit den Energieversorgern, dann müssen allerdings die zusätzlichen Gewinne wenigstens zur Hälfte in den Bereich gehen der erneuerbaren Energien, der Speichertechnologien, des Fortschritts auf diesem Gebiet. Das ist unser Ziel, das steht in der Vereinbarung in Baden-Württemberg und wir haben auch auf Bundesebene in der Vereinbarung diesen Aspekt drin. Und ich bin der Meinung, dass wir jetzt endlich dieses Energiekonzept tatsächlich im Deutschen Bundestag auf den Weg und bringen müssen und beschließen müssen. Deshalb habe ich so Druck gemacht. Ich bin nicht mehr bereit hinzunehmen, dass Dinge verschleppt werden. Die Sache ist virulent. Wir brauchen eine Entscheidung, weil sie für den Wirtschaftsstandort, aber auch für das Thema Umwelt von großer und entscheidender Bedeutung ist. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, drängen wir darauf, dass im Oktober die Entscheidung im Deutschen Bundestag abschließend zu diesem Thema getroffen wird. Und wir haben eine weitere Großbaustelle bei der Gesundheitspolitik. Da haben wir 11 Milliarden Euro Defizit von Ulla Schmidt geerbt. Und wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass wir eine Strukturänderung wollen, dass allerdings dieses Defizit von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Leistungserbringern gemeinsam getragen werden muss. Und da kommen jetzt wieder neue Vorschläge in den letzten Tagen, die schon mal gemacht worden sind zum Thema Praxisgebühr. Dieses Mal von der CDU-CSU-Mittelstandsvereinigung, über die ich mich in letzter Zeit nur noch wundere. Der Vorschlag lautet, man solle die Krise dadurch beheben, dass man die Praxisgebühr nicht nur einmal im Quartal erhebt, sondern bei jedem Arztbesuch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen solchen Vorschlag auch nur ins Gespräch zu bringen, bedeutet, dass all diejenigen, die dringend zum Arzt müssen, die vielleicht chronisch krank sind, die den Arztbesuch auch brauchen, dass wir die zusätzlich belasten. Das ist ein derart unsozialer Vorschlag, dass so etwas mit der FDP definitiv nicht zu machen ist. Wir haben uns jetzt für einen Weg entschieden in der Koalition. Wir sparen in dem System im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2011 und 2012 3,5 Milliarden und im Jahr darauf 4 Milliarden Euro ein. Und der Beitrag, der steht bei 15,5%. Es wird zu Recht von den Bürgerinnen und Bürgern als Beitragserhöhung wahrgenommen. Fakt ist aber, dass dieser Beitrag in der letzten Legislaturperiode von Ulla Schmidt festgelegt worden ist und nur mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket schuldenfinanziert eine Verringerung der Beiträge stattgefunden hat, um über den Wahlkampf zu kommen. Wir haben jetzt deutlich gemacht, dass wir der Meinung sind, dass dieses Konjunkturpaket zum Ende des Jahres ausläuft und damit eben auch diese Subventionierung. Wir halten es für schwierig. Wir wissen, dass es als Beitragserhöhung wahrgenommen wird, aber wir sind der Meinung, dass es auch anders nicht geht. Und wir haben aber auch etwas weiteres getan. Wir haben in diesem Konzept zum ersten Mal eine Entkopplung der Arbeitskosten von den Gesundheitskosten, indem wir den Arbeitgeberanteil festschreiben. Das mag nicht populär sein, aber es ist Beschlusslage dieser Partei seit Jahrzehnten auf vielen Parteitagen immer und immer wieder gefordert, weil wir der Überzeugung sind, wir müssen Arbeitsplätze fördern und weil wir der Überzeugung sind, es muss hier Lösungen geben. Jetzt ist genau das beschlossen worden, was die FDP gefordert hat über Jahre. Und jetzt ist es auch wieder nicht recht. Das kann es nicht sein, meine Damen und Herren. Wir müssen unsere Positionen auch offensiv vertreten. Wir werden die Zusatzbeiträge weiterentwickeln. Das bedeutet, dass der Zusatzbeitrag geht nicht an den Fonds, er bleibt bei den Kassen. Ja, Sie haben recht, wir haben den Gesundheitsfonds nicht abgeschafft. Das hätten wir gerne gehabt. Das ist aber mit dem Koalitionspartner nicht zu machen. Und deshalb haben wir uns jetzt für einen Weg entschieden, wie wir über die Zusatzbeiträge den Gesundheitsfonds peu à peu austrocknen und ihn umgehen. Und wir haben auch durchgesetzt, auch das ist wichtig, eine klare Überforderungsklausel, ein automatischer steuerfinanzierter Sozialausgleich. Das bedeutet, meine Damen und Herren, dass zukünftig die Bürgerinnen und Bürger, die Versicherten, den Sozialausgleich nicht mehr beantragen müssen, wenn die Zusatzbeiträge 2% ihres Einkommens übersteigen, sondern dass er automatisch durchgeführt wird. Das heißt also, die Versicherten sind nicht länger Bittsteller, sondern sie bekommen automatisch einen steuerfinanzierten Sozialausgleich. Und wir haben besprochen, meine Damen und Herren, dass es eine Ausweitung der Kostenerstattung gibt und eine Reform der Selbstverwaltung. Das ist in der Tat nicht 100% FDP. Aber es ist ein Einstieg in eine neue Struktur und in mehr Wettbewerb. Und das ist das, wofür wir immer gestritten haben. Herr Steinmeier wirft uns jetzt vor, mehr Netto vom Brutto sei die Wahllüge der FDP. Mit Rechnen hat sich die SPD schon immer schwer getan. Ich erinnere mich an Herrn Scharping und das Thema Brutto-Netto, Sie erinnern sich auch. Herr Steinmeier scheint ein würdiger Nachfolger zu sein. Es ist nämlich nicht so. Lassen Sie sich das nicht einreden. Wir haben zu Beginn des Jahres 24 Milliarden Euro Entlastung auf den Weg gebracht. Seit Anfang 2010 gilt die Regelung, dass der Arbeitnehmerbeitrag und die Zusatzbeiträge steuerlich absetzbar sind. Und deshalb hat der Steuerzahlerbund nachgerechnet, und es sind nicht unsere Zahlen. Und die Bild-Zeitung hat es veröffentlicht. Wenn es anders wäre, hätte die uns auch einen reingewürgt. Die hat veröffentlicht, trotz Beitragsschock bleibt 2011 netto mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen das auch mal zur Kenntnis nehmen und wir müssen es auch aktiv den Menschen kommunizieren. Und da ist Herr Gabriel. Und da ist Herr Gabriel, der sagt, das sei ein dreister Wortbruch. Meine Damen und Herren, Wortbruch ist für mich, wenn die SPD in Hessen sagt, man schließe jede Zusammenarbeit mit der Linken aus und sich danach nach der Wahl mit den Stimmen der Linken zum Ministerpräsidenten wählen lassen will. Wortbruch ist für mich, wenn in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt wird, eine Minderheitenregierung wird ausgeschlossen, um sich dann durch die Linken tolerieren zu lassen. Und Wortbruch ist für mich, und daran erinnern sich die Menschen in diesem Land sehr wohl, wenn die SPD vor der Wahl versprochen hatte, es gibt keine Mehrwertsteuererhöhung und nach der Wahl 3% Mehrwertsteuererhöhung gemacht hat und gleich noch 19 weitere Steuererhöhungen in der letzten Legislaturperiode nachgeschoben hat. Das ist Wortbruch und nicht das, was wir auf den Weg gebracht haben. Und es geht um Haushaltssanierung. Ein Thema, das uns auch immer zentral wichtig war. Wir haben immer deutlich gemacht, wir werden die Schuldenbremse einhalten. Wir haben jetzt eine Priorisierung. Wir wollen solide Staatsfinanzen. Wir wollen das, weil wir in der Eurokrise gelernt haben, dass das größte Problem nicht solide Haushalte der Mitgliedsländer sind. Und deshalb muss es hier eine Veränderung geben. Wir werden an dieser Stelle einen Schwerpunkt setzen und wir haben das schon 2010 getan. Peer Steinbrück hat in guten Jahren, als der Staat wirklich viel Steuereinnahmen hatte, das Haushaltsdefizit aufgebaut. In 11 Jahren SPD-Finanzministern hat Deutschland über seine Verhältnisse gelebt. Und da hat der Bund anders agiert als Baden-Württemberg. Wir haben in Baden-Württemberg in derselben Situation damals die Chance genutzt, haben die guten Einnahmen ebenfalls gehabt, wie der Bund auch, haben aber deswegen nicht mehr Ausgaben gemacht, sondern haben weiter eingespart und haben 2 Jahre lang eine Netto-Null-Verschuldung erreicht. Jetzt schaffen wir es nicht mehr, weil die Lage sich geändert hat. Aber wir haben uns immerhin in guten Zeiten bemüht und stehen deutlich besser da als der Bund. Das ist ein Verdienst der FDP, meine sehr verehrten Damen und Herren. Daran zeigt sich, wer den Unterschied macht in einer Regierung. Und wir haben jetzt ein Sparpaket auf den Weg gebracht. Wir haben doch kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Das haben wir immer wieder gesagt. Über Monate ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten kommuniziert worden, es sei anders. Der Staat habe sehr wohl ein Einnahmenproblem. Sie erinnern sich an das Theater um die Steuerschätzung und anderes mehr. Jetzt, wo wir uns dazu entschieden haben, tatsächlich an die Ausgaben ranzugehen, erklärt letzte Woche der Sprecher des Bundesministeriums der Finanzen, wir hätten tatsächlich steuerlich mehr Einnahmen. Ich finde das ganz bemerkenswert. Das ist die Bestätigung für das, was wir immer gesagt haben. Und deshalb sagen wir auch, wir wollen an die Ausgaben ran. Wir wollen, dass sich der Staat endlich so verhält wie jede Familie auch. Die hat ein Budget, das kann sie ausgeben und darüber hinaus geht nichts. Und die kann auch nicht einfach nur die Einnahmeseite erhöhen. Und deswegen haben wir uns als FDP dagegen gesperrt, dass es flächendeckende Steuererhöhungen gibt und dass es Steuererhöhungen gibt im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer, was von der Union vorgeschlagen war. Wir sind der Meinung, dass das kein sinnvoller Weg ist, weil wir endlich an die Ausgaben ran müssen, weil wir endlich den Haushalt auf solide Beine stellen müssen. Und da wollen wir nicht wieder den einfachen Weg über Steuererhöhungen gehen. Und das hat die FDP durchgesetzt. Wir sind diejenigen, die durchgesetzt haben, dass jetzt endlich in diesem Land wirklich gespart wird. Und dann gibt es eine Diskussion, ob das eigentlich sozial gerecht ist. Und ob man nicht vielleicht die Spitzensteuer erhöhen sollte. Meine Damen und Herren, es ist eine pure Selbstverständlichkeit aus unserer Sicht, dass derjenige, der mehr verdient, auch mehr zur Finanzierung der Gesellschaft beiträgt. Und das haben wir heute schon. 30% der Steuerzahler bringen 80% des Lohn- und Einkommensteueraufkommens auf. 10% sind steuerfrei und 25% zahlen fast keine Steuern. Und deshalb wehren wir uns dagegen, dass jetzt wieder Steuererhöhungen ins Spiel gebracht werden. Der Spitzensteuersatz von 42%, der gilt ab 52.000 Euro. Das hat in Baden-Württemberg ein Techniker nach 5 Jahren Betriebszugehörigkeit. Das zeigt, das ist nicht eine Spitzensteuer, sondern es ist längst die Besteuerung der Mitte der Gesellschaft, diejenigen, die wir entlasten wollen. Und deswegen sind wir nicht bereit, hier Steuererhöhungen zu machen. Und dieser Steuersatz ist auch der Steuersatz aller Personengesellschaften, also der Familienunternehmen, der kleinen und mittelständischen Betrieben in ganz überwiegender Zahl. Und wenn wir jetzt hier die Steuer erhöhen, dann bedeutet das nichts anderes, als dass wir die gerade aufkommende Konjunktur abwürgen würden. Und deswegen wollen wir das nicht tun. Und dann kam ein ganz interessanter Vorschlag. Wir sollen doch die Mitte dadurch entlasten, dass wir also den Spitzensteuersatz erhöhen. Also abgesehen davon, dass der Spitzensteuersatz die Mitte trifft, will ich Ihnen das auch mal einfach vorrechnen. Ein Punkt Einkommensteuer bringt ungefähr 1 Milliarde Euro. Für die Entlastung der Mitte brauchen wir ungefähr 25 Milliarden. Man kann auch mit weniger schon ein bisschen was machen, aber wenn man richtig was machen will, brauchen wir 25 Milliarden. Wir haben jetzt einen Spitzensteuersatz von 42%. Wenn wir da 25 Punkte draufsetzen, haben wir 67%. Das ist keine vernünftige Lösung. Und deshalb erwarte ich schlicht und ergreifend von jedem, insbesondere aus der Koalition, der öffentliche Vorschläge zu diesem Thema macht, die sich nett anhören, dass er erstmals Hirn einschaltet, dass er die Sache mal durchrechnet und nicht irgendwas in Orkus bläst, was anschließend wieder für eine Heidendiskussion sorgt. Und wir setzen das liberale Sparbuch um. Sie haben das immer wieder gefordert. Wir haben in den letzten Jahren in der Opposition ein liberales Sparbuch vorgelegt. Das ist nicht 1:1 auf neue Haushalte übertragbar, aber viele Sparvorschläge sind übertragbar. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben schon im Haushalt 2010 ungefähr 100 der 400 Vorschläge umgesetzt. Und wir gehen jetzt im Haushalt 2011 weiter und werden weitere, ich schätze mal, 100 Vorschläge zur Umsetzung bringen können. Das kann man noch nicht genau sagen, weil es jetzt auf die weitere Behandlung im Haushaltsausschuss ankommt. Aber das zeigt, wir nehmen das Thema Sparen ernst und weil es auch eine Diskussion ausgelöst hat. Es ist uns vorgeworfen worden, wir würden Stellen aufbauen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir werden 2010 am Ende des Jahres 581 Stellen beim Bund weniger haben. Und wir planen bis 2014 einen Stellenabbau von 10.000 Stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt Ihnen, wenn man sich mal die Fakten anschaut, dass wir Wort halten, dass wir das machen, was wir im liberalen Sparbuch gefordert haben. Und dass wir jetzt tatsächlich ans Sparen gehen, ist eine gute Nachricht für die junge Generation in diesem Land. Und wir haben weiterhin Schwerpunkte gesetzt in der Bildungspolitik. Da wird nämlich nicht gespart. Herr Gabriel hat letztens ein Interview gegeben in der Bild am Sonntag, am 11. Juli. Da ist er gefragt worden, können Sie es wirklich besser als Frau Merkel? Und da hat er gesagt, ich zitiere, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es mit einer SPD-Regierung besser gelaufen ist. Wir haben die Abwrackprämie durchgesetzt. Meine Damen und Herren, wir haben immer gesagt, wir wollen in die Bildung investieren. Wir haben 750 Millionen Euro 2010 zusätzlich für diesen Bereich in den Haushalt eingestellt. Wir werden bis zum Jahr 2013 12 Milliarden Euro zusätzlich für Bildung und Forschung ausgeben. Das ist die höchste Steigerung in der Nachkriegszeit. Und wir haben, was wir immer gefordert haben, jetzt bereits im Gesetzblatt stehen, ein Stipendienprogramm auf den Weg gebracht, das eben nicht wie bisher gerade mal 0,8% von Studierenden, sondern 10% von jungen Menschen aufgrund ihrer Leistung gefördert werden können. Wir haben immer im Wahlkampf gefordert, wir wollen nicht in alte Autos investieren, sondern in junge Köpfe. Genau das setzen wir jetzt um, meine Damen und Herren. Und das gilt auch im Land. Wir haben die frühkindliche Bildung vorangebracht. Wir haben die qualitätsoffensive Bildung 2008 auf den Weg gebracht mit 500 Millionen, jetzt im Nachtragshaushalt gerade noch mal aufgestockt auf 540 Millionen Euro. Es wird der Klassenteiler gesenkt in der Grundschule auf 28, jetzt schon im nächsten Schuljahr und bei den anderen Schularten 2011 auf 2012 der Klassenteiler gesenkt. Jeder Senkungsschritt bedeutet 1.000 neue Lehrerstellen. Und wir haben durchgesetzt, dass die Schule mehr Freiräume hat. Sie kann diese Stellen selbst bewirtschaften. Was wir damit erreichen, ist mehr individuelle Förderung. Und da schauen wir wieder nach Nordrhein-Westfalen. Gucken Sie sich mal das Bildungsprogramm dort an. Da soll faktisch das Gymnasium abgeschafft werden. Die Eltern beklagen sich und haben erklärt, das sei eine Amputation der Gymnasien. Oder gucken Sie, was in Hamburg abläuft diese Woche mit dem Volksentscheid Einheitsbrei statt individueller Entwicklungsmöglichkeiten. Wir wollen keine ideologischen Feldversuche zu Lasten unserer Kinder. Wir wollen Schulvielfalt statt Einheitsbrei. Wir wollen den unterschiedlichen Typen der Kinder gerecht werden. Wir wollen individuell fördern und fordern. Das ist die zentrale Voraussetzung, um Kinder tatsächlich auch zu helfen beim Lernen. Wir wollen, dass Bildung nach vorn gebracht wird. Bildung ist die zentrale soziale Frage unserer Zeit. Wir wollen sozialen Aufstieg durch Bildung und wir werden mit aller Macht dafür kämpfen, dass kein Kind verloren geht. Dafür will die FDP sorgen. Und ich will einen letzten zentralen Bereich nicht aussparen. Das ist das Thema Finanzmarkt und Euro-Stabilisierung. Wir sind hier im April völlig plötzlich vor neue Herausforderungen gestellt worden. Zunächst Griechenland, das Hilfe brauchte, dann die Frage der Euro-Stabilisierung insgesamt. Wir haben damals in der Bundestagsfraktion intensiv diskutiert und wir haben klar gemacht, wir wollen nicht, dass die EU einfach nur selber vor sich hinwurschtelt, weil sie nämlich in diesen Fragen überhaupt keine Kompetenz hat. Und wir haben deshalb durchgesetzt, dass der IWF ins Boot geholt wird. Wir haben dafür gesorgt, dass es klare Kriterien gibt, dass es auch ein Krisenbewältigungsprogramm gibt. Und wir haben dann in einem Entschließungsantrag der Fraktionen, der Koalition festgelegt, dass es eben nicht nur eine Krisenbewältigung geben darf, sondern auch eine Krisenprävention geben muss. Und das ist das Entscheidende in den nächsten Monaten, was wir intensiv begleiten müssen. Da rate ich dringend dazu, dass wir uns sehr genau anschauen, was sich tut. Zuallererst halte ich fest, kein Spekulant dieser Welt hätte eine Chance gehabt, gegen den Euro zu spekulieren, wenn die Haushalte in Ordnung gewesen wären. Und dass die Haushalte nicht in Ordnung waren in Europa, dafür gibt es ein fatales Startsignal. Das war das Jahr 2005, als die damalige rot-grüne Regierung unter Schröder und Fischer die Defizitkriterien selbst nicht einhalten konnte und deshalb bei der EU vorstellig geworden ist und dafür gesorgt hat, dass die Stabilitätskriterien hier verringert werden, dass sie runtergezoomt werden. Und das ist ein Vorgang, den muss man immer wieder deutlich machen. Da hat die damalige rot-grüne Bundesregierung auch Schuld an dieser Situation. Und wir wollen jetzt, dass dieser Stabilitäts- und Wachstumspakt wieder verschärft wird, dass er in die alte Form zurückgebracht wird und dass darüber hinaus etliches zusätzlich gemacht wird. Das Schluss ist mit Tricksen und Täuschen. Wir wollen, dass Eurostat endlich auch in den Ländern kontrollieren kann, ob die Zahlen, die gemeldet werden, auch tatsächlich stimmen. Wir wollen einen Frühwarnmechanismus und wir wollen, dass es früher Sanktionen gibt. Das halte ich für ganz entscheidend. Die Sperrung der Mittel aus EU-Struktur- und Kohäsionsfonds oder auch den Entzug von Stimmrechten für Länder, die sich hier nicht analog zum Stabilitäts- und Wachstumspakt verhalten. Und ich bin überzeugt, wir brauchen auch eine Insolvenzordnung für Staaten. Aber was wir nicht brauchen, und das ist etwas, worauf wir sehr genau achten müssen, ist, dass es eine Entfristung der Zweckgesellschaft gibt, die jetzt auf den Weg gebracht worden ist, dass diese Zweckgesellschaft, die jetzt diese Stabilisierungsmittel verwaltet und im Zweifel auszahlen soll, dann en passant das auf Banken in Europa ausweitet, kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Und wir sind auch nicht der Meinung, dass wir in einem europäischen Währungsfonds Geld dauerhaft ins Schaufenster stellen sollten, weil das nur dazu führt, dass die Länder angereizt werden, dieses Geld dann auch abzurufen, anstatt selber ordentlich zu wirtschaften. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir aufpassen, dass wir nicht Euro-Stabilisierung wollen und am Ende in einer Transferunion landen. Und hier werden wir intensiv die Bundesregierung begleiten. Wir werden als Parlament nicht zulassen, dass die Regierung einfach nur alleine verhandelt. Wir werden es rückkoppeln und wir wollen erreichen, dass zusätzliche Stabilisierung in Europa greifen kann. Und wir wollen im Bereich des Finanzmarkts neue Regeln schaffen. Wir wollen die Exzesse beseitigen. Wir haben deshalb vor Ostern bereits beschlossen, dass es eine Bankenabgabe geben soll und dass wir uns für eine Regulierung von Finanzmarktprodukten auf europäischer Ebene einsetzen und haben das gemeinsam mit der französischen Regierung auf den Weg gebracht. Und ich möchte Ihnen noch einmal etwas zitieren. Hedgefonds sollen gegenüber herkömmlichen Investitionsfonds nicht mehr diskriminiert werden. Private Anleger werden von höheren Renditen der Hedgefonds profitieren können. Das Zitat ist vom 6. März 2003 vom damaligen Bundesfinanzminister Eichel, der es an der Goethe-Uni in Frankfurt in einer Diskussion gesagt hat. Das zeigt, dass die SPD seinerzeit sehr wohl für eine freiheitliche Lösung war. Und die SPD wirft uns jetzt die ganze Zeit vor, wenn es nach ihr gegangen wäre, wenn sie hätte machen können, was sie wollte, dann wäre an den Finanzmärkten das alles nicht passiert. Es wäre deutlich stärker reguliert worden. Meine Damen und Herren, das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Am 01.01.2004 hat Rot-Grün das Investitionsmodernisierungsgesetz mit vielen Erleichterungen auf den Weg gebracht. Wenn SPD und Grüne uns jetzt wahrmachen wollen, sie hätten damit nichts zu tun, dann rufen wir Ihnen entgegen, Sie müssen sich Ihrer eigenen Verantwortung bitte schön auch stellen. Wir haben die Bankenabgabe auf den Weg gebracht, wir haben national ungedeckte Leerverkäufe verboten, wir werden weitere Schritte gehen zur Regulierung des grauen Kapitalmarkts, wir werden eine europäische Ratingagentur gründen. Wir wollen auch eine Kontrolle der Ratingagenturen und wir wollen eine klare Finanzmarktaufsicht europaweit umsetzen. Da sind wir gerade in der letzten Woche einen Schritt weitergekommen. Aber darüber hinaus wollen wir auch eine Beteiligung der Finanzmärkte an den Kosten der Krise. Wer in der Hoffnung auf Absicherung eigener Ausfälle durch Steuerzahler spekuliert, muss an den Kosten der Krise beteiligt werden. Und die Finanzmarktkrise, meine Damen und Herren, die ist nicht erst dieses Jahr gewesen. Die war früher. Und die SPD war an der Regierung. Und sie hatte gut anderthalb Jahre Zeit, etwas zu machen. Sie hat nichts, aber auch gar nichts gemacht. Wir haben in den ersten 9 Monaten beim Thema Finanzmarktregulierung und Beschneidung von Exzessen mehr erreicht als die SPD in ihrer ganzen Regierungszeit. Aber was aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist, ist, dass die Ursachen tiefer liegen und dass man das analysieren muss. Wir brauchen eine Renaissance der Verantwortung. Es ist populär zu sagen, die Freiheit der Finanzmärkte sei die Ursache allen Übels gewesen. Ich finde, dem liegt eine dramatische gesellschaftliche Fehlinterpretation des Begriffs Freiheit zugrunde. Freiheit wurde von Kritikern eindimensional als Freiheit der Märkte und des Profits interpretiert. Freiheit ist für uns aber nicht die massentaugliche Umschreibung für Egoismus, Selbstherrlichkeit und Maßlosigkeit. Freiheit bedeutet für uns Verantwortung. Und es ist aus unserer Sicht ein Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, das in den letzten Jahren oft genug nicht genügend gefordert und gefördert wurde. Schuld an der Krise ist nicht zu viel Freiheit. Schuld an der Krise ist zu wenig Verantwortung, die durch die Verantwortlichen wahrgenommen hätte werden müssen. Und deshalb brauchen wir eine neue Verantwortungsethik in der Wirtschaft. Was bei Familienunternehmen und Mittelstand selbstverständlich ist, muss auch für Finanzmärkte und Kapitalgesellschaften gelten. Wer Entscheidungen trifft, muss auch dafür haften mit eigenem Vermögen. Das ist auch ein Fundament der sozialen Marktwirtschaft. Und wir haben uns immer wieder genau für die Familienunternehmen eingesetzt, weil die das wirklich vorbildlich praktizieren. Die Familienunternehmer stehen mit ihrer Existenz und der Existenz ihrer ganzen Familie dafür, dass das, was sie entschieden haben, richtig war. Und sie haften mit ihrem Vermögen und ihrer Existenz. Und ich bin der Meinung, das muss auch für Manager gelten. Wir wollen Haftung und Risiko zusammenbringen. Wir haben erste gesetzliche Schritte dazu auf den Weg gebracht. Die Verantwortung muss gestärkt werden. Das ist unser Bild von Freiheit, liebe Damen und Herren. Wir tragen in schwieriger Zeit Verantwortung für unser Land. Wir werden dem durch entschlossenes Handeln gerecht werden. Wir sind ein verlässlicher Partner der Bürgerinnen und Bürger. Wir werden den Politikwechsel weiter Schritt für Schritt umsetzen. Nicht alles geht sofort, aber wir werden dranbleiben. Wir werden hart und solide arbeiten, um verloren gegangenes Vertrauen wiederzugewinnen. Aber unser Kompass bleibt die Freiheit. Und das ist für uns mehr als nur irgendein Programm. Das ist für uns ein Lebensgefühl. Das ist vielleicht im Augenblick nicht gerade en vogue. Aber wir werden dafür kämpfen, dass dieses Lebensgefühl in der Gesellschaft verankert wird, auch wenn es derzeit keine Konjunktur hat. Wir werden es auf Bundesebene schaffen. Und wir werden in Baden-Württemberg gute und erfolgreiche Arbeit in der Koalition konsequent fortsetzen. Wir gehen in die Offensive. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir bei der Landtagswahl 2011 alle Chancen. Wir werden erstmals im Land, wie in den Kreisverbänden auch, ein Wahlkampfteam bilden. Für die Endphase werden wir an 3 König-Persönlichkeiten benennen, die an der inhaltlichen und strategischen Ausrichtung mitarbeiten und den Spitzenkandidaten unterstützen. Und damit wollen wir vor allen Dingen auch jungen Talenten in der FDP eine Chance geben, diesen Landtagswahlkampf stärker zu beeinflussen und zu begleiten als in der Vergangenheit. Ich schlage Ihnen als Spitzenkandidaten im Namen des Landesvorstandes einen Liberalen vor mit klarem Kompass. Er ist der dienstälteste Justizminister in Deutschland. Er hat hohes Ansehen in der Justizministerkonferenz. Sein Wort hat Gewicht. Er hat eine Vielzahl von Verdiensten in einem breiten Spektrum bei der Reform des Gerichtsvollzieherwesens. Er geht neue Wege bei der Resozialisierung junger Straftäter. Er hat den ersten Integrationsplan des Landes vorgelegt. Er kümmert sich um die alternde Gesellschaft, um schwierige Themen wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten. Und, wen wundert's, er hat die erste Kinderbetreuungseinrichtung einer Landesbehörde im Justizministerium eingerichtet. Er steht für Solidität und Verlässlichkeit. Er vermittelt überzeugend ein liberales Lebensgefühl und streitet gegen kleinliche Gängelungspolitik und Verbieteritis. Im Namen des Landesvorstands, meine Damen und Herren, schlage ich Ihnen Professor Dr. Ulrich Goll zum Spitzenkandidaten der FDP Baden-Württemberg zur Landtagswahl vor. Gemeinsam werden wir es schaffen. Machen wir uns auf den Weg.